Crisis? What Crisis? 11. Staffel. Werte, Orientierung oder Hindernis? Folge 5. Leistung als Wert oder Ergebnis von Bedingungen?
Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspiration, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo, herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, What Crisis. Und beim letzten Mal haben wir ja das Wort Prinzipien und die Philosophie mit reingebracht. Heute merkt ihr schon, wir haben was mit dem Thema Leistungsanbindung, das Eigenleben von Werten. Wem gehören die Werte? Wofür sind die überhaupt? Und da hat Uwe ein Zitat auch mitgebracht von der Professorin Jutta Rump, was das Begriff Leistung angeht, als Wert zu sehen. Uwe, hast du das gerade greifbar zum Zitieren?
Ich lese es einfach vor, ja?
Ja.
Leistung, also die Frau Professor Rump ist sicherlich allgemein schon öfter der gefallene Name. Leistung wird deutlich weniger als individuelle Tugend oder moralische Pflicht verstanden, sondern stärker als kontextabhängiges Ergebnis von Arbeitsbedingungen. Leistung wird deutlich weniger als individuelle Tugend oder moralische Pflicht verstanden, sondern stärker als kontextabhängiges Ergebnis von Arbeitsbedingungen. Finde ich hochinteressant, diesen Text.
Das ist ein Beispiel eines Wertes Leistung.
Ja.
Wer dient wem? Wie ist er einzuordnen?
Ja, wenn wir das mal fortschreiben wollen, einfach. Leistung hat ja immer etwas zu tun, nicht nur mit Motivation und all diesen Dingen, die wir schon besprochen haben, sondern es hat was zu tun mit Arbeitszufriedenheit. Wann entsteht Arbeitszufriedenheit? Ja, wir sehen heutzutage Arbeitszufriedenheit nur gegeben durch die Einbahnstraße Anreizsysteme. Und bei Anreizsystemen wieder nur einen einzigen Fakt, die monetäre Belohnung für etwas, was ich möglicherweise noch gar nicht gemacht habe. Also ein Anreiz, Sven hat da so einen schönen Satz dafür, sag den mal, Sven.
Da überfährst du mich jetzt.
Ja.
Welchen meinst du?
Der Anreiz muss dem Ergebnis dienen oder dem Unternehmen dienen. Oder,
den meinst du. Okay.
Das heißt, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas bekomme, dann muss der Anreiz dazu führen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eine offenere Haltung zu Leistung aufnimmt. Heute ist es so, er erwartet erst einen höheren Anreiz durch monetäre Dinge und dann ist er eventuell bereit, mehr zu leisten. Erst weniger Arbeitszeit und dann höhere Effektivität, was oft nicht gegeben ist.
Ich überlege gerade, ob ich ein Grundsatzthema aufmache. Ich glaube, das knicke ich jetzt gleich mal schnell. Ich sage nur, woran ich denke. Also ich glaube, wir haben immer ein Problem zwischen irgendwie einer Meinung und einer Evidenz in ganz vielen von den Themen. Also wir diskutieren auch wir immer über Sachen, wo wir ein Gefühl haben, das nicht falsch sein muss, wo wir auch Hinweise haben, die nicht falsch sein müssen. Aber wo häufig die Evidenzlage dünn ist, da würde ich nicht hingehen. Ich würde mal in die andere Richtung ein bisschen mitlatschen. Du hast gerade gesagt, Arbeitszufriedenheit. Arbeitszufriedenheit für Leistung ist ein entscheidender Faktor. Also alle Meta-Analysen, die es dazu gibt, zeigen Einfluss Punkt 34, Punkt 46. Also riesenhohe Einflüsse, wenn man solche Zahlen sich anschaut. Das, was wir aber nicht wissen oder das, wo wir uns jetzt eigentlich in die Diskussion begeben, ist, was macht Arbeitszufriedenheit? Das hast du gerade aufgemacht. Das ist ein bisschen das Problem. Aber theoretisch könnten wir Arbeitszufriedenheit verbessern und es würde auf unser Unternehmen einzahlen. Weil der Zusammenhang ist zumindest halbwegs ordentlich bewiesen und ist ein großer Faktor.
Also ich meine, ich weiß nicht, ob wir uns missverstanden haben, aber ich glaube schon, dass es eine hohe Evidenz hat, dass der Zusammenhang, dass die deutsche Wirtschaft oder die europäische Wirtschaft weit hinter der Weltwirtschaft zurückgefallen ist. Warum? Möglicherweise hat ja vor einigen Tagen Manfred hat man immer gesagt, wann diese Folge ausgestrahlt wird, hat der Gipfel in Brüssel zwischen den Industrienationen und den Europäischen gezeigt, dass dort sehr wohl formuliert wurde, dass unsere Wirtschaft nicht mehr leistungsstark genug ist, um auf dem Weltmarkt die führende Position zu halten, die sie bisher hatten. Automotive, digital, kleinste elektronische Bauelemente etc. pp. Da sind wir lange nicht mehr, auch Wissenschaft und Technik, sind wir lange nicht mehr in der Führungsposition, wie wir sie hatten und wir müssen sie zurückgewinnen. Und das kann man auch runterbrechen auf kleine Unternehmen. Und da ist das nicht einfach nur ein Gefühl, es ist definitiv da, dass unsere Effektivität in der Arbeit nicht mehr so hoch ist, wie sie mal gewesen ist. Und ich habe vor einigen Tagen einen Artikel gelesen, wo ein Professor eines großen Wirtschaftsinstituts gesagt hat, die Zeit des Spielens ist vorbei. Also Playtime ist vorbei. Wir brauchen wieder eine neue Performance-Kultur. Und ich glaube schon, dass man, also ich weiß es, es gibt ausreichend genügend auch belastbare Zahlen, die zeigen, dass wir dort nicht mehr wettbewerbsfähig in vielen Belangen sind.
Was aber nicht so ganz belastbar ist, ist das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, warum es so dazu kommt. Also das dürfte auch in Branchen, in Unternehmen, in Teilen unterschiedlich sein. Und ja, wenn nicht auf das, was du ja mit dem Zitat von der Jutta Rump gesagt hattest, die geht ja darauf ein, auf diese kontextbezogene Ergebnisse in den Arbeitsbedingungen. Also jetzt eben nicht mehr der Einzelne ist der Leistungsträger, sondern es braucht von Unternehmensseite ja auch den Rahmen, damit Leistung erbracht werden kann. Und dann könnten wir jetzt wieder diese Studien, wie viel Zeit verbringen Führungskräfte in Meetings und wie viele davon sind sinnlos. Ist das jetzt eine Arbeitsleistung oder ist das eine Beschäftigungsleistung, wie auch immer?
Aber ich glaube, dass das spannend ist. Ich würde auch den Weg nochmal ein bisschen verfolgen, weil da sieht man, wie unterschiedlich wir selbst dieses Zitat von Frau Rump lesen. Ich hätte tatsächlich auch einen Anteil rausgelesen. Wir geben Verantwortung für das Ergebnis in Kontextfaktoren, die in Arbeitsbedingungen liegen und verlassen so den individuellen Anteil davon. So würde ich das lesen. Also wir sagen individuell, ich gebe praktisch Leistung nicht als deine persönliche moralische Instanz, ne, dass du das machen willst, wie hoch bist du leistungsmotiviert, das ist nicht mehr so wichtig, sondern wir sehen das stärker als im Kontext von Bedingungen, die Arbeitswelt zur Verfügung stellt. Und da kann ich den Unmut verstehen, der daraus entsteht, weil der zeigt ja, also wenn Leistung keine individuelle Tugend mehr ist, also ja, das Motiv Leistung nicht mehr so hoch votiert gewünscht ist, dann werden wir das mit Kontextbedingungen nicht hinkriegen.
Mhm. Vielleicht lesen wir den auch ein bisschen unterschiedlich. Ich wäre jetzt schon ein Stückchen bei dir, Sven. Aber diese moralische Verpflichtung, ne, für das Arbeitsergebnis, das sehe ich nicht mehr so stark bei dem einzelnen Individuum in unserer Gesellschaft. Es ist halt einfach nicht mehr so gefordert von der Gesellschaft, dass jemand diese moralische Verpflichtung auch nicht mehr, ich sag's mal so, diese individuelle Tugend hat, dort Höchstleistungen zu bringen, sondern dass er immer erst erwartet, dass sich die Arbeitsbedingungen noch verbessern oder noch vorteilhafter für den Einzelnen werden und nicht dem System ausreichend nützen.
Aber aus der Gesundheitsbrille, Der Gesundheits- und Arbeitsschutz würde immer sagen, das System passt sich dem Menschen an. Das steht im Gesetz so.
Ja.
Das ist natürlich dann so die Kehrseite für mich da drin, ne? Also rein theoretisch. Jetzt sind wir aber mitten in einer, übrigens in Grundwerten für ein Unternehmen.
Ja. Ja. Das ist ja auch die Thema, wie ist die Belastung von Mitarbeitenden, damit ein gewisses Ergebnis erzielt werden kann? Das, was Sven, was du ja damit reinbringst. Und wie stark wird auch auf die Gesunderhaltung Wert gelegt? Unfallschutz, Arbeitsschutz generell, auch mittlerweile ja auch die ganzen psychischen Themen, die eine Rolle spielen, mit in den Gefährdungsbeurteilungen dabei. So, waren wir früher pro Person leistungsfähiger, weil ausgequetscht, wie eine Zitrone und so weiter und dann nicht mehr ein paar? Oder was, ja, welchen Teil überstrapazieren wir gerade oder welchen vernachlässigen wir? Und wir haben ja das Thema Leistungsanbindung. Wie passen die Sachen zusammen? Ist das, was ein Unternehmen fordert, was der Markt fordert, lässt sich das mit den Rahmenbedingungen, mit den Mitarbeitenden so oder so erreichen überhaupt? Und was brauche ich dafür?
Ja, ich tue mich unheimlich schwer, weil der Gedanke halt reinkommt, also den Uwe halt aufgemacht hat, der Wirtschaftsleistung, der ploppt bei mir sofort an einer anderen Idee auf. Der ploppt auf, dass ein BIP nicht das geeignete Kriterium der Zukunft sein wird. Also damit würde ich jetzt noch ein Thema da reinnehmen, dass ständiges Wachstum nicht ein geeignetes Kriterium für ein Unternehmen sein sollte. Aber das ist also auch das ist ja eine Werte- oder eine Philosophiehaltung dann in meinem Kopf. Die darf man anders haben, finde ich persönlich.
Wenn dem so ist, dann bin ich, dann sage ich einfach mal, ja, voll bei dir. Dann muss ich aber auch meine Ansprüche diesem Nichtwachstum anpassen, was wir nicht tun. Unsere Ansprüche explodieren immer weiter. Ich will jetzt nicht von Freizeitorientierung reden oder von überbordender Individualisierung in der Gesellschaft oder all diese Dinge, die da immer sehr konträr diskutiert werden. Wenn dem denn so ist und wir diese These, die ja sehr stark diskutiert wird, gerade in Wirtschaftswissenschaften, zu sagen, braucht eine Volkswirtschaft immer ein Wachstum oder ist auch eine Stagnation oder selbst ein Rückgang auch in der heutigen Zeit ausreichend? Das kann man konträr diskutieren, aber dann muss die Gesellschaft auch bereit sein zu sagen, auf diesem hohen Maßstab kann ich meine Ansprüche nicht weiter erhöhen. Ja, das ist das, wo ich immer denke, die einen sagen, ich will weniger leisten, ich möchte mehr Individualisierung, ich möchte mehr Freiheit, ich möchte mehr Geld. Auf der anderen Seite möchte ich aber noch weniger Arbeitszeit, was kein Widerspruch ist, wenn ich die Effizienz auch erhöhe. Aber das ist ja die Frage, ne? Erhöhe ich die Effizienz und wie erhöhe ich dann die Effizienz? Und ist dann Arbeitszeit wirklich Leistungszeit oder ist Arbeitszeit manchmal eben auch noch Anwesenheit?
Ja.
Ja, dass die Arbeitszufriedenheit dann nicht dadurch nachlässt, dass ich sage, okay, wenn das Ergebnis diese Möglichkeiten nicht mehr bietet, kann ich euch das Geld dafür nicht mehr geben oder auch andere Leistungen nicht mehr geben, dann bin ich voll bei euch und wir machen das auch so. Das könnte ja so ein Prinzip sein. Ja, Vorbild, ich selber will auch nicht so viel mehr. Dann schrauben wir aber auch unsere Bedürfnisse zurück, was ich im Augenblick in der Gesellschaft nicht sehe und auch nicht umsetzbar sehe.
Das wäre eine andere Wertediskussion im Endeffekt in dem Bereich, wollen wir mehr Wohlstand oder wollen wir mehr Wohlbefinden? Also wohin geht da die Intention des Individuums auch?
Oder ist der Wohlstandsbegriff einfach keiner, der in Geld messbar ist? Das wird auch reichen.
Ja.
Ja, also das finde ich ist auch noch ein Thema. Aber ich glaube, Uwe, das ist genau das, womit wir ja eigentlich eingestiegen sind. Es wird nicht die eine oder andere Richtung geben, sondern wir müssen ein bisschen miteinander das aushandeln in Zukunft, weil letztendlich Wenn ich zum Beispiel die Teilzeitnummer ziehe, dann ziehe ich vielleicht bewusst die Idee, ich komme mit der Hälfte aus.
Ja.
Da darf aber nicht hinterstecken, wir haben jahrelang die Hälfte so hoch datiert, dass man entspannt mit der Hälfte auskommt.
Ja.
Ja, also das ist so ein bisschen das Dilemma in dem Ganzen, ne, was so da drin steckt, finde ich. Die Diskussion ist schwierig zu führen.
Aber bedeutet doch, dass wenn ich also bei gerade in den Prinzipien wieder bin, diese Anpassungsfähigkeit einfach zu sagen, dass die auch die Bereitschaft dazu, sich diesen neuen Dingen anzupassen, muss dann auch entwickelt werden. Sowohl, ich will jetzt gar nicht linke Seite, rechte Seite, oben oder unten, auf allen am Gesamtprozess beteiligten Ebenen muss das dann stattfinden. Ja, und einfach zu sagen, wenn die Resultatsorientierung, und ich sage nicht, das schnellere Band oder die größere, ja, wenn die Resultatsorientierung sagt, wir sind zufrieden mit dem und dem Ergebnis, dann muss auch die Anpassungsfähigkeit da sein, dass beide Seiten, alle Seiten sagen, okay, wenn es auf der einen Seite reduziert wird, dann wird sich automatisch die andere Seite auch reduzieren. Im Augenblick reduziert sie sich noch nicht, weil wir sehr viele Prozesse über Schulden finanzieren. Weit über unsere Verhältnisse, auf Kosten einer zukünftigen Generation möglicherweise, was zu beweisen wäre, noch nicht bewiesen ist, jetzt auf einem Niveau leben, das wir uns längst nicht mehr leisten können, weil wir nicht bereit sind, abzugeben.
Aber wenn ich das jetzt wieder aufs Unternehmen, also auf den Einflussbereich, den jetzt der Unternehmer, die Führungskraft auf das Thema hat, wo setze ich dann ja den Bereich, diese Werte sollen dem Geschäft ja auch dienen.
Ja.
Jetzt könnten wir hergehen, wenn wir jetzt die Großen, also wenn man jetzt zum Beispiel an Amazon sagt, dann sagt der eine, ja, das dient zwar dem Geschäft, aber das dient ja nicht mehr dem gesellschaftlichen Aspekt, was eine individuelle Meinung ja ist. Wo ist da die Abwägung und wie bekomme ich es jetzt in meinem Einflussbereich hin, dass ich Werte, Prinzipien wieder an die Leistung, an das, was das Unternehmen ausmacht, andocken kann? Und das auch tragfähig ist, ja.
Zwei Dinge. Wenn wir Leistungsorientierung nehmen oder Anreizsystem nehmen und dann das wieder runterbrechen zu Führungsprinzipien, dann nehmen wir einfach mal das Führungsprinzip alter Kaffee, Mitarbeiterzentrierung und sagen einfach, wir zentrieren uns auf alle Mitarbeiter und Resultatsorientierung. Und das gemeinsam in einer transparenten Form kommuniziere ich diese Dinge offen, aber eben auch gemeinsam und nicht einseitig. Ich fordere das, was ich immer wieder so sehe, kompromisslos fordern wir. Ich will das und die eine Seite bewegt sich gar nicht und ich beharre dann starr auf meinem, sondern wirklich einfach zu sagen, ich bin bereit, aufeinander zuzugehen und miteinander Lösungsstrategien zu entwickeln. Und dann habe ich eine neue Strategie, auch in meinem kleinen Unternehmen und sage einfach, Leute, wenn dem denn so ist, wenn wir denn dazu nur die und die Potenziale noch zur Verfügung haben, weniger Arbeitszeit, mehr Freizeit, eine, keine Ahnung, gleichbleibende Effizienz oder etc. pp., dann muss auf der anderen Seite auch müssen alle bereit sein, Abstriche zu machen. Im Augenblick sehe ich das nicht. Die Bereitschaft.
Ja. Ist das jetzt, das ist jetzt keine Win-Win-Situation für alle, das ist eine Kompromissgeschichte, ja, auf Kosten des einen oder anderen, ne?
Nein, auf Kosten des Systems.
Aha.
Sven, mach mal deine These nochmal. Im Vorgespräch hast du so eine schöne These gesagt. Das Prinzip muss dem Unternehmen oder dem Ergebnis dienen oder so ähnlich.
Ja, die Werte müssen dem Geschäft dienen und nicht umgekehrt.
Ja. Das, glaube ich, das drin gesagt.
Ja, von der Grundidee, die müssen dem Niveau oder dem Leistungsziel dann eventuell des Unternehmens dienen. Da steckt aber ja eben drin, wir brauchen auch Klarheit, was ist das Ziel des Unternehmens?
Ja, absolut, sage ich ja. Eine Strategie,
Also bei den Führungsprinzipien, das ist ganz alter Kaffee, das haben wir vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren schon gelernt, ist eine klare Unternehmensstrategie, Unternehmensziele. Ja, wir haben so ein Puzzleteil, da sind, ich weiß es nicht, 40, 45 Unternehmensziele da. Was will ich denn eigentlich? Und ganz früher war es Gewinnmaximierung oder Marktführerschaft oder ich weiß es nicht, irgendein anderes Unternehmensziel. Und jetzt sind die halt diffiziler, diese Unternehmensziele, die ich denn da formulieren muss. Und die muss ich gemeinsam formulieren in einer gemeinsamen Strategie. Und dann eben auch noch, und da wird die Schwierigkeit aufkommen. Ich kann ja sagen, in einem überschaubaren kleinen Markt, in einer überschaubaren Region, bin ich zufrieden mit dem und dem, was ich mache. Reicht das dann aus, den Fortbestand des Unternehmens dauerhaft zu sichern? Weil möglicherweise macht der Nachbar etwas anderes. Der Wettbewerber.
Ja, wenn ich jetzt einmal so in den Wettbewerbsmarkt reinschaue, so jetzt Unternehmen, die ja häufig damit werben, die über das Thema Nachhaltigkeit als Wert eben setzen. Patagonia, ja. VD zum Beispiel hier in Deutschland. So, die sind ja in einem Markt, wo Outdoor, Sport und so weiter diverse andere Unternehmen sich auch tummeln, die andere Strategien fahren und Werte vielleicht nach vorne gestellt haben. Trotzdem scheinen sie ja ihre Klientel zu adressieren, die mit ihnen mitgeht und sie noch tragfähig hält.
Aber. Sie liefern ein hervorragendes Produkt.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Und das ist die Leistung des Unternehmens, die da ja auch hintersteht.
Und man, das ist doch das, was ich meine mit dieser Phrase, mit der Transparenz. Ich sage es dann, ich kommuniziere es offen meinen Kunden gegenüber. Und jetzt kommt ja noch dazu, es muss dann auch stimmen. Integrität spielt dann, Makellosigkeit spielt dann eine ganz große Rolle. Unbescholtenheit, umweltbezogene Geschichte eben unbestechlich ist. Und nicht durch kleine Winkelzüge, die wir dann immer wieder erfahren, im Zeitalter der Informationsüberflutung erfahren wir dann, hey, so stark ist deine Integrität gar nicht. Ja.
Trotzdem finde ich an dem Beispiel, Manfred, was du aufgemacht hast zu Patagonia, daran kann man, finde ich, viel philosophieren. Wenn du überlegst, wenn diese Mitarbeiterorientierung, die sie ja fahren, also eine sehr starke Mitarbeiterorientierung im System drin, dazu führt, dass die Jacke keinen Reißverschluss mehr hat, weil der vergessen worden ist, einzubauen, dann gäbe es diese Firma nicht mehr.
Ja.
Das heißt, der Mechanismus funktioniert ja nur darüber, dass die Mitarbeiterorientierung trotzdem zu einer Leistungsorientierung geführt hat, die am Ende ein gutes Produkt gemacht hat.
Ja.
Und diesen Weg gilt es zu prüfen, ob der für mich als Unternehmen funktioniert.
Ja. Ein ganz wichtiges Prinzip, das wir haben, Empowerment. Ne? Einfach zu sagen, ich ermächtige euch jetzt als Mitarbeiter und jeden, egal wer ist der wichtigste Mitarbeiter im Unternehmen, das haben wir schon oft diskutiert, ich ermächtige euch, ein gutes Produkt mit Reißverschluss, umweltorientiert zu produzieren. Und am Ende des Tages übernimmst du auch die Verantwortung für dein Produkt. Mhm. Nicht der Chef, dafür stehe ich mit meinem guten Namen, sondern dafür stehen wir alle, jeder Einzelne mit seinem guten Namen. Und Vorbild muss nicht nur der Chef sein, sondern Vorbild, Integrität muss beweisen jeder im Unternehmen. Ja. Und das ist dann die Kunst dabei, hinzugehen und zu sagen, hey, wenn ich das denn wirklich kann, wir sind wieder beim Thema letztendlich Arbeitgebermarke, Employer Brand.
Aber da sind natürlich viele Risiken drin. Die man gerne unterschlägt, ne? Also Verantwortungsübernahme, Selbstorganisation, all diese Dinge, die haben auch 5 Seiten einer Medaille.
Ja. Mut. Und es sind immer wieder viele Aspekte, die zusammenspielen, genau auch bei dem Thema Eigenverantwortung. Was braucht das? Also ich muss sie befähigen, ich muss sie ermächtigen, ich muss ihnen die Rahmen geben, ich muss sie dazu anleiten, dass sie überhaupt erstmal eigenverantwortlich arbeiten können, weil es ist ja jetzt auch nicht Gott gegeben.
Und sie müssen es wollen.
Und sie müssen es wollen, genau. Dann sind wir wieder in dieser Dualität, nach dem Motto, nicht nur von der einen Seite den Wert, sondern muss auch von der anderen Seite kommen. Und wir kommen aber auch schon zum Ende. Also wir sind ja schon wieder so.
Aber jetzt sind wir noch da bei dem ganz entscheidenden Punkt, Nämlich Anreizsystem ist eben nicht nur Kohle, sondern Anreizsystem ist auch ein gutes Talentmanagement, ist eine Bildung, ist eine Qualifizierung, ist eine Entwicklung, personale Entwicklung. Anreizsysteme sind viel breiter als nur Kohle.
Ja, das ist doch ein wunderbarer Aufhänger für unsere nächste Episode. Jetzt können wir unseren Zuhörenden, Zuhörerinnen, Zuhörern erstmal schöne Ostertage wünschen, je nachdem, wann sie diese Episode dann hören. Denn auch dort sind ja Werte mit verknüpft mit Ostern. Also vielleicht für den einen oder anderen mal tief ins Nestchen schauen, was da so drin liegt. Bleibt uns einfach gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.